Ich möchte die heutige Predigt anfangen mit einer Sache in eigener Sache, wie man so sagt. Und zwar, ich bin sehr neidisch auf jeden, der eine gute, starke Stimme hat. Vor allem letztes Mal, wo ich hier war und die Predigt gehalten habe, sind ein paar Wochen her, da, wenn ihr euch erinnert, habe ich gekämpft mit meiner Stimme, mit Husten. Und jetzt ist schon 6 volle Wochen, dass ich huste. Und arme Frau, die mit mir im Haus ist, sie weiß ich nicht, wie sie noch lebt, so viel laut husten Tag und Nacht. Ich war beim Arzt 3-mal schon und es geht etwas in diese Richtung. Heute merke ich, dass es besser geht bei mir als letztes Mal. Aber trotzdem, wenn irgendwie auch in der Predigt so ein Husten kommt, dann also, anders geht es nicht. Der Mensch ist so ziemlich schwach, beziehungsweise nicht jeder Mensch. Aber ich merke, dass ich ziemlich schwach bin. Vielleicht will Gott auch eine Botschaft mir schicken, dass ich verstehe, dass ich ein schwacher Mensch bin. Und ich freue mich, dass meine Geschwister in der Gemeinde auch verstehen und trotz allem liebevoll zu mir sind. Und das freut mich. Ja, aber jetzt zur Predigt. Ich möchte meine Predigt anfangen mit einer Frage. Eine Frage, die ich vor kurzem gelesen habe, in einem, wie soll ich das nennen, so wie eine Zeitschrift. Und die Frage war, wenn du nur noch einen Monat zu leben hättest, was würdest du in diesem einen Monat machen? Und dann gibt es da auch Antworten von den Leuten. Ich würde den ganzen Monat reisen durch die Welt. Alle meine Ersparnisse würde ich geben und ich würde die ganze Zeit nur in der Welt reisen. Oder so irgendwelche andere Antworten. Dann habe ich mich gefragt, was würde ich tun, wenn ich wüsste, dass ich nur noch einen Monat zum Leben hätte? Was würdest du machen? Jetzt, wir wollen keine Antworten jetzt sammeln, aber ich möchte gerne euch mal anregen, dass jeder für sich mal sich Gedanken machen. Wenn du eine Diagnose oder irgendwas, so eine Stimme bekommst, dass du nur noch einen Monat zum Leben hättest, was würdest du machen? Wie würde sich dein Leben ändern? Würde sich dein Leben überhaupt ändern? Würdest du was verändern in deiner Beziehung, mit deinen Freunden, mit deiner Familie? Würdest du die Prioritäten vielleicht anders stellen als bis jetzt? Denn alle Pläne, die man für die Zukunft hat und was man macht, und jetzt auf einmal ist es eine Möglichkeit oder ein fester Satz da, dass alle deine Pläne nicht erreicht werden könnten, sondern du hast nur einen Monat noch zu leben. Was würde sich in deinem Leben ändern? Wo würdest du deine Prioritäten setzen für diesen letzten Monat? Und wir Christen, wir sagen, wie würdest du deine Beziehung zu Jesus befestigen in diesem letzten Monat? Wir haben auch in der Lektion über den Tod gesprochen und Auferstehung und alles sowas. Heutzutage oder zu jeder Zeit kursieren irgendwelche andere Gedanken über den Tod und dass die Menschen in den Himmel gehen und so weiter. Ich möchte nicht die Lektion nochmal wiederholen. Aber auf jeden Fall, was würde oder wie würde sich deine Beziehung zu Jesus ändern, würde sich was ändern, würdest du ein bisschen mehr Zeit für Gott nehmen und vieles liegen lassen, denn du weißt, du hast noch einen Monat zu leben. In diesem einen Monat würde ich tatsächlich vieles anders machen. Andere Prioritäten im Leben. Mit der Familie, mit den Freunden, mit den Kindern, aber auf jeden Fall mit Gott und mit seinem Wort. Jetzt gehe ich noch eine Stufe tiefer, vielleicht für uns, die wir hier auch sprechen und predigen. Wenn du wüsstest, dass du nur noch eine Ansprache halten kannst, was würdest du in dieser Ansprache deiner Familie, deinen Kindern, deiner Gemeinde ans Herz legen? Was beschäftigt dich und was würdest du in deiner letzten Ansprache deiner Gemeinde, wie gesagt auch deiner Familie, ans Herz legen? Eine interessante Frage. Was wäre das Wichtigste? Was würde ich wünschen für meine Familie, für meine Gemeinde, für die Menschen, die um mich herum sind, meine Freunde? Es gibt auch so einen Ausdruck, mir ist egal, nach mir die Sintflut. Kennt ihr das? Was nach mir passiert, interessiert mich gar nicht. Aber es ist nicht so bei einem gläubigen Menschen. Wir haben in der Bibel auch einige Beispiele, wo treue Menschen und Leiter des Volkes Gottes in ihrer letzten Ansprache oder in der letzten Zeit dem Volk Gottes, jedem Einzelnen etwas Besonderes ans Herz legen wollten. Und ich denke für mich, dass der Mose, der das stärkste Beispiel dafür ist, denn das ganze fünfte Buch Mose ist sozusagen eine Abschiedsrede. Er erinnert die Menschen, die das Volk Gottes, wie es alles war und was Gott gesagt hat. Und wenn wir das fünfte Buch Mose lesen, dann sehen wir, dass sein Wunsch war, dass die Menschen Gott treu bleiben. Haltet die Gebote Gottes. Entscheidet euch für Gott und Gott wird euch segnen. Ihr kennt auch diese Gedanken. Heute stelle ich vor dir zwei Wege. Wege zum Leben und einen Weg zum Sterben. Wähle den Weg zum Leben, zum ewigen Leben. Das fünfte Buch Mose ist sozusagen eine Zusammenfassung, eine Abschiedsrede, was Mose dem Volk, das er 40 Jahre lang geleitet hat, und jetzt mal eine Wiederholung und ein Aufruf, ein sehr ernster Aufruf am Ende seines Lebens. Aber ich möchte heute nicht über Mose sprechen. Ich habe mir einen anderen Mann Gottes ausgesucht, der auch so mal seine letzte Ansprache ganz offen für das ganze Volk gemacht hat. Und das war der David. Den David nehmen wir heute in unsere Betrachtung. Ich lade euch ein, wenn ihr wollt, einen Text mit mir zu lesen in dieser ziemlich letzten Ansprache. Im 1. Chronik, Kapitel 28. 1. Chronik, Kapitel 28. Und wenn wir im Kontext lesen, David wollte den Tempel bauen. Das war sein Wunsch. Aber Gott hat ihm gesagt, nicht er, sondern sein Sohn. Und das ist so nur Kontext zu betrachten. Denn er wird sich jetzt hinlegen oder schlafen legen. Bald wird er auch sterben. Und alles andere übernimmt sein Sohn Salomo. Und jetzt ein Wort, das er dem Volk ans Herz legen möchte. Kapitel 28, Vers 8. In der Lutherbibel steht Folgendes. Nun denn, vor den Augen ganz Israels, der Gemeinde des Herrn und vor den Ohren unseres Gottes, haltet und sucht alle Gebote des Herrn, eures Gottes, damit ihr das gute Land besitzt und auf eure Kinder nach euch für alle Zeiten vererbt. Eine Predigt, eine Ansprache. Mit anderen Worten, höre mir zu, mein Volk, du das Volk Gottes. Dieses gute Land werdet ihr nur unter einer Bedingung halten können. Und nicht nur ihr, sondern auch eure Kinder und Kindeskinder ewiglich. Ich habe das so mit meinen Worten so ein bisschen anders jetzt formuliert. Hör mir zu, das Volk Gottes. Das größte Wunsch, was ihr habt, ist dieses Land. Und dieses Land könnt ihr nur unter einer Bedingung halten. Und zwar, vielleicht macht er hier eine Pause, hört mir zu, sagt er. Und da kommt eine Pause, Ruhe. Die Leute warten, was sagt er jetzt? Und er sagt, haltet und sucht alle Gebote des Herrn, eures Gottes. Nur so werdet ihr euer Ziel erreichen. Ich würde nicht sagen, dass er mit Zeigefinger so gesagt hat. Kann sein, dass er im Lächeln gesagt hat. Das ist ein freundlicher Aufruf für das Volk Gottes. Freundliche Worte des Ältesten. Er hat so viel mit Gott erlebt. Und eine ganze Generation ist in der Wüste umgekommen. Wir kennen, wie es in der Geschichte war. Und dieses Volk, das jetzt vor ihm steht, sind vielleicht Kinder, Enkelkinder, Urenkelkinder von denen, die tatsächlich in der Wüste gestorben sind, die gegen Gott sich aufgelehnt haben. Und jetzt erinnert ihr euch an das alles. Ein freundliches Wort des Ältesten. Ein Wort der Fürsorge. Wie ich vorhin gesagt habe, er war nicht so einer, meine Zeit ist vorbei und jetzt werde ich bald sterben. Ich merke das, hier habt ihr einen neuen König, mein Sohn und so. Mir ist es egal, was ihr tut. Nein, eine Fürsorge. Fürsorge für sein Volk. Er wünscht ihnen vom Herzen, dass sie dieses Ziel erreichen, in diesem Land zu bleiben. Das war eine Aufforderung. Es ist nicht immer so glatt, sondern er fordert sich heraus. Und er sagt, macht das. Es ist nicht euch überlassen, dass ihr überlebt. Wollt ihr das oder wollt ihr nicht? Macht das. Das ist der Wille Gottes. Ein Wort aus eigener Erfahrung. Denn David hat in seinem eigenen Leben erlebt, was es heißt, von Gott verstoßen zu sein. Ihr kennt nach der Sünde, die er gemacht hat, als der Prophet Nathan zu ihm gekommen ist. In diesem Moment hat er gespürt, Gott hat ihn verlassen. Und das ist nicht die einzige Sünde, die er getan hat. Auch da später, wo er das Volk gezählt hat und so, Gott, das war nicht nach dem Willen Gottes. Und Gott sagt ihm, wähle, entweder Gott wird ihn bestrafen oder die Menschen sollen ihn bestrafen. Was wählt David? Gott, lieber falle ich in deine Hand, nicht in die Hände der Menschen. Die Menschen haben keine Gnade, aber du bist ein gnädiger Gott. Das ist seine Lebenserfahrung. Und er will dem Volk ans Herz legen. Alle haben nur dieses Ziel, in diesem Land zu bleiben. Nur unter einer Bedingung, sagt er, haltet und sucht die Gebote Gottes, damit ihr euer Ziel erreicht. Das Ziel der Israeliten, wie ich gesagt habe, war, dass die in dem Land, Gott hat am Anfang gesagt, er wird ihnen das Land geben, in dem Wie beschreibt Gott das Land? Milch und Honig fließt. Ich glaube nicht, dass Milch und Honig geflossen war, aber auf jeden Fall ein Begriff, wo man über Überfluss spricht. So ein schönes Leben. Milch und Honig. Und sie haben jetzt auch das erreicht. Alles ist vorbei. Kriege sind vorbei. Werden noch welche kommen. Aber auf jeden Fall, Gott hat ihnen das jetzt gegeben, was sie wollen. Aber unter einer Bedingung nur könnt ihr das halten. Ich denke, wenn wir es so lesen, können wir als eine Geschichte lesen. Aber auf jeden Fall, dieses Wort sagt auch uns vieles. Und das Wichtigste, denn wir wollen auch das Land erreichen. Wir kennen diesen Begriff himmlisches Kanaan. Das ist das, was Gott, die Ewigkeit, ein Leben mit Gott. Und das ist nicht eigentlich etwas, was wir nicht kennen, sondern wir kämpfen auch für dieses Ziel zu erreichen. Auch da sagt Gott in seinem Wort, auch dieses Wort, haltet die Gebote Gottes. Denkt an die Regel, die Gott in seinem Wort gesagt hat. So bleiben wir Gottes Kinder. Nicht, dass jeder macht, was er will. Es gibt viele Menschen, denen wir begegnen, die gegen das Gebot Gottes, gegen das Gesetz Gottes sprechen. Es gibt auch Kirchen, die predigen die Gesetze, das Gesetz Gottes, die 10 Gebote sind nicht mehr wichtig. Jesus hat alles für uns gehalten. Jetzt kannst du leben, wie du willst. Wir sind nicht unter dem Gesetz Gottes. Und da zitiert man sogar auch welche Texte aus der Bibel von Paulus, die auch wortwörtlich so stehen. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Heißt das, dass das jeder jetzt kann machen, was er will? Gott ist so gnädig, du kannst alles gegen Gott machen und Gott wird dich trotzdem in sein Reich nehmen. Wir können sagen, das ist nicht so. Wir müssen verstehen, was auch Paulus sagen wollte. Aber auf der anderen Seite, was David betrifft, Psalm 119, der ganze Psalm über das Wort Gottes, über das Gesetz Gottes. Ich habe mir abgeschrieben nur 2 Texte, Vers 97 im Psalm 119. Wie sehr liebe ich dein Gesetz, den ganzen Tag denke ich darüber nach. Vers 92. Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Und so weiter. So viele Dinge, auch von David, der jetzt auch von seinem Volk steht. Und er hebt das Gesetz Gottes hoch und sagt, wenn ihr euer Ziel erreichen wollt, haltet das Wort Gottes und was er gesagt hat. Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinen Gesetz Tag und Nacht und so weiter. Wir werden jetzt nicht viele Texte über das Gesetz Gottes, aber mir war nur wichtig, was David über Gesetz Gottes denkt, wo er jetzt dem Volk in seiner letzten Ansprache ans Herz legen möchte. Ellen White sagt im Buch Der bessere Weg, Seite 114, folgenden Satz. Selbstverständlich erwartet Gott nicht, dass wir in Glaubensdingen den Verstand, unseren Verstand ausschalten. Wie kaum etwas anderes kann das Forschen in der Heiligen Schrift unsere geistigen und seelischen Fähigkeiten aufblühen lassen. Aber wir sollten uns davor hüten, die Vernunft zum Maßstab dafür zu machen, was man glauben kann und was nicht. Vor allen anderen erwartet Gott von den Seinen Ehrfurcht, Demut und kindliches Vertrauen. Das ist so ein Satz, was das Gesetz Gottes betrifft. Gott erwartet nicht von uns, dass wir unseren Verstand ausschalten, sondern nur wie Marionetten machen, was Gott gesagt hat, sondern denkt mal selber darüber nach. Vergleiche mit den anderen Texten, vergleiche mit deinem Leben und du findest, der Heilige Geist gibt dir den wahren Weg, den du gehen sollst. Und vielleicht noch ein Text, Jesaja 48, Vers 18. Ach, hättest du doch meine Gebote befolgt, dann wäre dein Friede wie ein Wasserstrom gewesen und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen. Das ist auch ein bekannter biblischer. Ach, hättest du auf meine Gebote geachtet? Das war wahrscheinlich eine Situation, wo etwas vorbei war. Ach, hättest du daran gedacht? Wir nutzen auch heute, wenn irgendwas passiert oder passiert ist, mal zu sagen, ach, hättest du auf mein Wort geachtet, wäre dir das nicht passiert. Also in diesem ersten Teil möchte ich eine Betonung legen in der letzten Ansprache. Etwas, was dem Führer des Volkes Gottes, dem König David, sehr wichtig am Herzen war. Nach mir bitte euch, haltet Gottes Wort. Das wird eine Garantie sein, dass ihr euer Ziel erreicht. Und dann wendet er sich an seinen Sohn. Vers 9 im 1. Chronik, Kapitel 28. Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm mit ganzem Herzen und mit williger Seele. Denn der Herr erforscht alle Herzen und versteht alles Dichten und Trachten der Gedanken. Wirst du ihn suchen, so wirst du ihn finden. Wirst du ihn aber verlassen, so wird er dich verwerfen ewiglich. Ein Wort eines Vaters am Anfang der Herrschaft seines Sohnes. An dieser Stelle, mit diesem Text, erinnere ich mich an meine Taufe. Vor etwas mehr als 50 Jahren. Damals war ich 14 Jahre alt. Nein, das war nicht mein Tauftext. Aber ich erinnere mich, nach meiner Taufe, wenn das alles vorbei war und die Feier danach und so weiter, am Abend, da war ich zu Hause und der Vater kommt zu mir in mein Zimmer. Er will mit mir was sprechen. Und in der ersten, im ersten Wort hat er seine Freude zum Ausdruck gebracht, hat mich umarmt und hat gesagt, du bist jetzt mein Bruder im Glauben. Und er hat sich gefreut. Und so weiter hat er noch ein paar Worte gesagt. Aber dann hat er gesagt, ich habe für dich ein Wort, dir ans Herz zu legen, wie auch David damals seinem Sohn Salomo. Und dann hat er hier gelesen, wir haben zusammen gelesen, und hier steht in der Bibel, und du, mein Sohn Salomo, dann hat er meinen Namen genommen, und du, mein Sohn Soran, erkenne den Gott deines Vaters und so weiter und so fort. Und ich kann euch sagen, das hat gewirkt. Das hat gewirkt. Voller Liebe, voller Fürsorge für die Zukunft. Und Gott sei Dank, über 50 Jahre sind von diesem Gespräch vergangen. Und Gott hält mich immer noch in seiner Hand und ich freue mich, dass es so war. Aber ich komme zum Text mit Salomo. Ich habe nur gedacht, als ich diese Predigt vorbereitet habe, hat mich erinnert an die Worte meines Vaters. Erkenne, erkenne du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters. In diesem Wort erkenne, ich denke, das ist der Anfang von jedem Glauben. Das ist der Anfang von jedem treuen Leben. Wenn du Gott treu bleiben möchtest, musst du erkennen. Was musst du erkennen? Erstens, erkenne, wer dieser Gott ist. Erkenne seine Macht, seine Heiligkeit. Wer ist ein Gott wie du, Herr? Wir lesen so oft in der Bibel die Leute, die so eine Erfahrung mit Gott gemacht haben. Wer ist so ein Gott wie du? Erkenne, wer dieser Gott ist. Erkenne seine Macht und Heiligkeit. Zweitens, erkenne seine Liebe zu uns Menschen in Jesus Christus. Gott ist die Liebe. Wenn das nicht so wäre, würden wir gar nicht leben. Wäre es ziemlich schlimm, keine Hoffnung für die Zukunft. Aber erkenne seine Liebe. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, Römer 8. Was kann uns scheiden von der Liebe Gottes? Ob irgendwelche Probleme und Schwierigkeiten und Schmerz und so, das ist menschlich. Aber dann sagt Paulus, aber ich weiß genau, weder Tod noch Leben noch irgendwas kann uns scheiden von der Liebe Gottes in Jesus Christus. Mein Sohn Salomo, erkenne diese Liebe. Das wird dich stärken in deinem Leben. Drittens, erkenne seinen Plan mit diesem Planeten und mit uns. Die ganze Menschheit leidet unter der Sünde. Aber bald kommt der Tag, wo Gott ein Ende setzt. Und bleibe bis zum Ende auf der Seite Gottes. Erkenne den Plan Gottes für diese Erde. Erkenne seinen Willen für dich und für alle Menschen. Er will alle Menschen retten. Erkenne seinen Willen für dich persönlich. Frage ihn, was soll ich tun? Vielleicht würde Gott dir was anderes sagen als mir. Denn wir sind auch anders. Es gibt auch verschiedene Temperamente, es gibt verschiedene Lebensweisen und so weiter. Gott hat für jeden Einzelnen ihm etwas zu sagen. Erkenne seinen Willen für dich persönlich. Erkenne seine Langmut und Geduld. Denn er will nicht, dass die Menschen ins Verderben gehen und dem Teufel überlassen werden. Er hat Geduld mit jedem von uns. Erkenne, dass das Leben mit Gott sich lohnt. Es lohnt sich, ein Leben mit Gott. Erkenne das. Also diese paar Gedanken habe ich rausgenommen aus diesem Wort, wo er sagt, mein Sohn Salomo, du fängst jetzt an, aber erkenne. Wenn du nicht erkennst und nicht weißt, was du machst, es gibt auch viele Jugendliche und viele Ältere, die irgendwie selber nicht wissen, wo sie heute stehen. Auf der einen Seite wollen sie Jesus und alles mit Jesus. Auf der anderen Seite ist die Welt auch so schön und bunt. Und dann versuchen sie, auf beiden Seiten zu sein. Aber erkenne, was der Wille Gottes ist für dich. Das ist der erste Schritt. Und dann sagt er ihm noch etwas aus dem Text. Kapitel 28, 1. Chronik, Vers 9, zweites Teil. Willst du ihn suchen, so wirst du ihn finden. Eine Verheißung Gottes für jeden, der ihn suchen wird. Was bedeutet das für uns heute? Wenn du ihn suchen willst, dann wirst du ihn finden. Er macht nichts mit Gewalt. Dein ist das Leben. Und deine ist die Entscheidung. Wenn du Gott suchen möchtest, dann wirst du ihn finden. Suche ihn an jedem Tag in deinem Leben, in jeder Entscheidung in deinem Leben. Suche ihn und dann findest du ihn. Aber dann ein sehr ernstes Wort. Wirst du ihn aber verlassen, so wird er dich verwerfen ewiglich. Er Fenster geht nicht mehr. Wir glauben, dass Jesus für uns gestorben ist. Und wir glauben an die Liebe Gottes. Aber die Bibel sagt manchmal auch etwas Konkretes. Und ein Aufruf hier, den ich auch an uns heute auch richten möchte. Suche den Herrn. Das ist unser Leben. Das ist das ewige Leben. Es gibt kein ewiges Leben. Es gibt keine Rettung von der Sünde und vom Teufel, wenn du nicht den Herrn suchst. Ich kann mich nicht selber retten. Ich kann so viele gute Dinge tun und denken und Leuten helfen und so. Ich kann Nobelpreisträger werden dafür und die Leute werden mich rühmen, was ich alles getan habe. Aber wenn ich Jesus nicht suche, dann kann ich mein Ziel nicht erreichen. Aber die Verheißung Gottes für uns auch heute sagt, willst du ihn suchen? Es gibt keine Macht unter dem Himmel, der dich stören wird oder dir nicht ermöglichen wird, Jesus zu finden, wenn du ihn suchst. Aber wenn du ihn nicht suchst, wenn du ihn verlässt, wenn du mehr über deine Gedanken denkst und alles, was du selber individuelle Gedanken hast und machst, dann steht ein krasses Wort. Und dieses Wort müssen wir auch sehr ernst nehmen. Wenn du ihn verlässt, so wird er dich verwerfen ewiglich. Und das wird keiner von uns. Dieser erste Teil gefällt mir besser. Wenn du ihn suchst, wirst du ihn finden. David wusste nicht die Zukunft. Salomo wusste auch nicht. Jetzt ist der Anfang. Wir wissen auch nicht unsere Zukunft. Wir wissen nicht, was der morgige Tag bringt. Aber wir wissen eins. Wenn du Jesus suchst, wirst du ihn finden. Und das ist eine Verheißung Gottes. Ihr Lieben, wenn du nur noch einen Monat zu leben hättest, denke nicht an die Weltreisen oder irgendwelche Sachen. Das ist mal ein bisschen lächerlich, würde ich mal sagen. Aber denke über deine Prioritäten im Leben. Und Gott sei Dank, wir haben sicher mehr als noch einen Monat. Wir haben Jahre sind noch vor uns. Vor allem, wer jünger ist, ab einem gewissen Alter, denkt man vielleicht anders oder fängt man an, anders zu denken. Das habe ich auch selber erlebt. Aber in den jüngeren Jahren, denke an deinen Herrn Jesus und suche ihn. Und wenn du ihn findest, dann hast du das Leben gefunden. Möge Gott uns helfen, dass das nicht nur eine geistliche Betrachtung ist, sondern dass er unser Leben führt und leitet und dass wir sagen, Herr Jesus, ich suche dich jeden Tag aufs Neue. Du wirst mich dorthin bringen, wo du mich haben möchtest. Und das ist die Ewigkeit mit Jesus. Das wünsche ich uns allen. Amen. Amen. Wir wollen zusammen beten. Lieber himmlischer Vater, danke dir für diesen wunderschönen Sabbattag, den du uns heute schenkst. Danke dir für den Gottesdienst, danke für dein Wort, danke für die Gemeinschaft, die wir erleben durften, danke für die Lieder, die wir gesungen haben, dir zur Ehre und uns auch zur Freude und zum Segen. Danke dir, denn alles kommt von dir. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir dein Wort auch ernst nehmen für unser Leben. Denn unser Ziel ist auch, die Ewigkeit zu erreichen. Können wir so gehen, wie wir sind? Bitte bereite du uns vor und hilf du uns, Herr Jesus, dass wir dich jeden Tag aufs Neue suchen, dass du unser Leben leitest, so wie du das haben möchtest. Bitte dich für jeden Einzelnen von uns, wenn wir Entscheidungen treffen sollen, wenn wir über dich sprechen und nachdenken, zeige du uns, was dein Wille ist. Lieber Vater, wir wollen für die ganze Ewigkeit in diesem himmlischen Kanan wie wir das auch sagen, mit dir leben. Du hast versprochen, deine Hütte bei den Erlösten zu sein und da mit ihnen zu leben. Und wenn wir lesen, auch in deinem Wort, der Tod wird nicht mehr sein, noch Geschrei, noch Schmerzen, noch Krankheiten, denn das Erste ist vergangen. Da kommt die Ewigkeit, die wir uns gar nicht vorstellen können, wie das sein wird in diesem Leben. Aber gib du uns die Möglichkeit, mit dir zu leben, Herr Jesus, und uns vorzubereiten auf die Begegnung mit dir. Danke dir für deinen Segen, segne uns auch am Rest dieses Sabbattages und lass uns deine Nähe und deinen Segen empfangen. Wir danken dir dafür im Namen Jesu. Amen.
Amen.